Radio. Beratung.
Podcast.
Das Smartphone. Tagtäglich hat es jeder von uns in der Hand. Vieles machen wir damit. Wir gehen online, machen alles Mögliche. Viele Großunternehmen, die beschäftigen sich schon ausführlich mit dem Thema Datensicherheit. Und das sollte auch jeder sonst tun. Viele haben es vielleicht auch schon erlebt und haben gemerkt, dass Daten ausgespäht wurden, dass sie komische Mails bekommen und so weiter. Und wir wollen uns heute auch mit dem Thema Datensicherheit beschäftigen in der Beratung. So schützen Sie sich vor Computerkriminalität. Das ist heute unser Thema. Und am Mikrofon ist Dagmar Peters. Ich grüße Sie. Die Domradio-Beratung. Mal eben im Smartphone nach dem Weg schauen, eine Nachricht schicken oder Geld überweisen. Die digitale Vernetzung erleichtert uns in vielen Situationen das Leben, aber sie bringt auch Gefahren mit sich. Menschen sammeln Daten zu unserem Einkaufsverhalten, zu unseren Lebensgewohnheiten. Menschen verschaffen sich Zugang zu unserem Netzwerk. Und über solche Gefahren wollen wir heute sprechen in der Domradio-Beratung. Zu Gast ist Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime bei der Kölner Polizei. Was heißt denn Cybercrime? Vielleicht reden wir erstmal über den Begriff. Kann man das ganz einfach mit Computerkriminalität übersetzen oder was genau verstehen Sie darunter?
Ja, wir haben den Begriff übernommen, Cybercrime, international. Lieber wäre mir für diese Region auch der Begriff Computerkriminalität. Es ist dasselbe, ja, nur ein anderer Titel.
Was ist genau Ihre Aufgabe im Kommissariat Cybercrime? Was fällt da alles drunter?
Also wir sind da aufgeteilt. Ich bin jetzt in der Beratung, also gehe durchs Land, um halt Menschen zu informieren, welche Gefahren es gibt und dadurch Straftaten zu vermeiden. Vorher war es meine Aufgabe zu ermitteln. Ich habe 17 Jahre im Bereich der Ermittlungen gearbeitet und habe da ein ganz breites Spektrum an Internetkriminalität erlebt und eben daraus Kompetenzen erworben, die ich jetzt halt bei Beratungen kundtun kann.
Das heißt, Sie wissen, wovon Sie sprechen dann?
Das hoffe ich, ja.
Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Datensicherheit. Das ist ein großer Begriff. Was umfasst das alles?
Es gibt technische Maßnahmen, sich zu schützen. Und es gibt das Verhalten. Das eigentlich nimmt den größten Teil ein. So wie ich mich verhalte, was ich selber von meinen Daten preisgebe, bewusst oder unbewusst. Also ich denke so an Social Media. Wenn ich da viele Daten eingebe, mache ich das bewusst. Oder ich mache es unbewusst, indem ich Apps installiere, die dann, ohne dass ich das merke, Daten heraustransportieren, die in sogenannte Big Data einfließen, also eine Riesendatensammlung bei unterschiedlichen Anbietern.
Also die Begriffe Datenschutz und Datensicherheit, die werden ja oft synonym verwendet, verfolgen doch eigentlich unterschiedliche Ziele, oder?
Der Datenschutz ist auf der einen Seite, wird aus staatlicher Sicht dafür gesorgt, dass die Daten des Bürgers geschützt werden, ja, aber jeder Bürger sollte selber dafür Sorge tragen, dass er seine Daten ja nicht verliert und preisgibt. Also es gibt die gesetzliche Seite, Datenschutz, ja, und dann eben die Aufgabe jedes Einzelnen, jedes Internetnutzers, für seine Daten Sorge zu tragen.
Also Datenschutz ist ohne Datensicherheit nicht möglich?
Ja.
Können Maßnahmen zur Datensicherheit denn auch dem Datenschutz schaden?
Der Datenschutz an sich, sagen wir mal, das ist für die Polizei. Wenn wir ermitteln, dann wird der Schutz des Bürgers, der im Vordergrund steht, oftmals ist das eine Barriere, weil wir dann auch nicht der Weg zum Täter, auch ein Bürger natürlich, aber der Weg zum Täter wird dadurch erschwert durch den Datenschutz. Aber ansonsten hat das keine negativen Auswirkungen, im Gegenteil. Also der Bürger wird halt durch den Datenschutz besonders in eine besondere Stellung gehoben.
Wir wollen uns jetzt gleich ausführlich darüber unterhalten, auch welche Gefahren es zum Beispiel gibt. Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime bei der Kölner Polizei ist zu Gast in der Beratung im Domradio und gleich sprechen wir also über konkrete Gefahren, die uns bei der Nutzung von Computern, Internet, vom Smartphone begegnen.
Domradio. Beratung.
Die Gefahren lauern im Netz. Nicht nur Unternehmen sind von Computerkriminalität betroffen. Die Entwicklung der digitalen Vernetzung bringt Gefahren mit sich, die uns alle betreffen. Im Studio ist Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime bei der Polizei in Köln. Herr Bärhenke, welche Gefahren sind das denn zum Beispiel?
Ja, ich habe die Top-Delikte auch nochmal abgefragt, also fast tagesaktuell. Da hat sich aber über die Jahre, in den letzten anderthalb Jahren nicht viel getan. Microsoft-Support-Anrufe haben wir ziemlich viele. Online-Banking geht etwas zurück, ist aber immer noch der Rede wert. Ich kann später auch nochmal, wenn Sie möchten, auf die einzelnen Begehungsweisen eingehen. Das Annähern an Kinder, dass sich Erwachsene als Gleichaltrige ausgeben, also in den Bereich geht es auch sehr oft. Betrugsdelikte liegen weit vorne, ja.
Identitätsdiebstahl ist auch sicher bei Ihnen ein großes Thema, oder?
Ja, das passiert auch immer wieder. Entweder aus kommerziellen Gründen, dass der Täter mit den Personalien, dass er die Personalien benutzt, um Geld zu verdienen. oder natürlich auch in Streitfällen, also zum Beispiel bei Trennungen und so weiter, dann passiert es auch, dass Fake-Profile angelegt werden und dann eben unter einer Identität Botschaften veröffentlicht werden, die man nicht so gerne hat.
Also viele Leute wissen es einfach. Einkaufsgewohnheiten werden gesehen. Daten, WhatsApp-Nachrichten, alles kann gesehen werden. Das nehmen viele Menschen in Kauf. Es ist zu praktisch und zu verlockend, diese Möglichkeiten natürlich auch zu nutzen. Warum ist das aber auch leichtsinnig? Ich denke da einfach nur an das Beispiel, ich poste bei Facebook, wo ich gerade in Urlaub bin.
Ja, Sie bringen das in die richtige Richtung. Ne? Also man würde den Verbleib desjenigen ja sehen. Und es ist so, dass tatsächlich einige Leute, einige Täter sich informieren und das als dankbaren Hinweis aufnehmen, um dann zu sehen, da ist eine Abwesenheit und da können wir in Ruhe handeln. Also man gibt das ja preis, indem man das auf Band spricht. Das ist die alte Methode noch. Und dann eben in Social Media ganz besonders bringt man das nach vorne.
Merkwürdige Zahlungsaufforderungen, hochdotierte Jobangebote, Einladungen zu Dates. Der Spam-Ordner ist auch so eine Müllkippe des E-Mail-Postfachs. Da wird natürlich schon einiges sozusagen aussortiert. Antivirusprogramme, die leiten verdächtige Mails dorthin um. Aber dennoch schaffen es manche ins Postfach. Woran erkenne ich denn das, was nicht stimmt?
Ja, also tatsächlich muss man sagen, wir haben vor vielen Jahren, vor über 10, 15 Jahren schon davor gewarnt, achten Sie auf Ihre E-Mails und besonders, wenn einige Anhänge oder ein Anhang da dran ist. Das hat sich über die im Laufe der Jahre kaum geändert. Also es findet gerade wieder eine große Verbreitung von Trojanern, also Schadprogrammen über E-Mails statt. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil das ist somit das Höchste an Technik, was Täter zurzeit verbreiten. Die Programme WannaCry war sehr groß in der Presse. Die Deutsche Bahn hat auch darunter gelitten. Da wurden Leute erpresst und es reicht dann, dass man den Anhang öffnet. Das Öffnen der Mail ist noch ungefährlich, aber das Öffnen des Anhangs sehr wohl. Unter der Legende zum Beispiel Bewerbung. Wenn sich da ein Unternehmen gerade in einer Bewerbungsphase befindet, dann ist man auch bereit, diese Mail anzunehmen, weil die kommt ja von einem Unbekannten, also das ist gar kein Adressat so bekannt. Und dann ist man auch bereit, relativ schnell den Anhang zu öffnen. Das reicht, um den Rechner zu infizieren. Und dieser Trojaner, wie die Legende auch, Troja, das trojanische Pferd, reinkommt, so ist das dann auch in dem Fall. Und das lädt dann Schadprogramme nach, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und, wie Sie gerade sagten, Antivirenprogramme auch beeinflussen, vielleicht sogar komplett ausschalten können.
Heißt das, dass man im Grunde genommen sich nicht 100% schützen kann?
Ja, das kann man tatsächlich sagen. Aber jeder Schutz ist sehr hilfreich. Ich stehe ja nicht schlechter da, wenn ich ein Antivirenprogramm installiere. Da ist immer noch ein subjektives Empfinden. Wenn ich ein Antivirenprogramm installiere, dann wird meine Maschine langsamer. Maschine, das sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle sagen, sind das Smartphone ist ein Computer, das Notebook, das Tablet, der Fernseher, der Router und viele andere Geräte, die man gar nicht so bewusst empfindet, als Computer empfindet. Das kann auch mittlerweile ein Kühlschrank sein. Also es kommen Kühlschränke auf den Markt, die sehr wohl einen Computer integriert haben mit unterschiedlichen Fähigkeiten. All diese Geräte müssen geschützt werden oder sollten geschützt werden.
Wir sollten eine Sache an dieser Stelle auch noch ansprechen, nämlich Stichwort Backup. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ja regelmäßig seine Daten in Form von Backups sichern. Worauf muss man dabei auf jeden Fall achten?
Ja, da gibt es ganz intelligente Lösungen. Da muss man sich aber mit beschäftigen und Zeit investieren, vielleicht auch Geld investieren. Es gibt tolle Programme, die man dafür benutzen kann. Und ich möchte das gerne am Beispiel Kryptotrojaner kurz darstellen. Der Kryptotrojaner, der eben durch diesen Downloader auf den Rechner kommt, verschlüsselt alle vorhandenen Daten in einer bestimmten Reihenfolge, eben so, dass es wehtut. Also Fotos, Dokumente, das, was man wirklich braucht, das hat er zuerst im Ziel und verschlüsselt die. Und alles, was an diesem Rechner oder in diesem Netzwerk sichtbar ist für dieses Programm, das wird verschlüsselt. Also auch entfernte Rechner, also Festplatten, die irgendwo im Netz sind, Backup-Lösungen wohlmöglich auch. Deswegen ist es ganz wichtig, die Backups auf einen Datenträger zu bringen, den man nach dem Backup abzieht, der gar nicht mehr mit dem System in Verbindung steht oder durch besondere Rechtevergabe. Da sind aber IT-Experten gefragt.
Also Festplatte mit Backup sollte nicht ständig mit dem Computer verbunden sein.
Ganz genau.
Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Und man entscheidet selber, wie oft man das Backup macht, welche wichtigen Daten habe ich heute erstellt. Ich habe viele Fotos gemacht, die sind mir wichtig, oder ich habe Dokumente bearbeitet, die mir sehr wichtig sind. Dann ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt für ein Backup da.
Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime ist Gast in der Beratung. Wir alle können Opfer von Cyberangriffen werden. Und heute in der Beratung erfahren Sie, an welchen Stellen Sie aufpassen müssen. Die Beratung im Domradio. Wenn Sie eben gedacht haben, oha, ich sichere eigentlich nur nach dem Urlaub meine Fotos und all solche Sachen, sollte ich öfter tun. Aber das ist alles viel zu kompliziert. Dann können wir Ihnen so ein bisschen die Angst und Sorge nehmen. Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime der Polizei Köln sagt nämlich, so schwierig muss man es gar nicht machen. Man kann natürlich mit Programmen arbeiten, wo man sich ein bisschen tiefer einarbeiten muss. Aber was ist sozusagen der Grundstock? Was sollte man auf jeden Fall tun, was auch jeder kann?
Ja, man braucht nur ins Kaufhaus gehen oder sich eben einen USB-Stick, der groß genug ist, oder eine externe Festplatte kaufen, schließt die an den Rechner für die Sicherung an. Wenn man die Daten auf dem Rechner schon zentral in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert hat, braucht man eigentlich nur diesen Ordner auf den externen Datenträger zu kopieren und hat damit schon eine Sicherung. Das heißt, ich habe die Daten einmal auf dem Rechner erreichbar, ziehe anschließend das externe Medium ab und da sind die Daten doppelt vorhanden. Denn nur doppelte Datensicherung ist eine wirkliche Datensicherung, denn auch durch einen technischen Defekt könnten Daten verloren gehen. Wenn ich eine externe Festplatte über 10 Jahre betreibe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten verloren gehen, durch einen technischen Defekt auch sehr hoch.
Wenn ich jetzt so überlege, so ein Stick kann ja auch natürlich anfällig sein, wenn ich den jetzt auch noch mitnehme, woanders reinstecke und so weiter. Also das sollte wahrscheinlich dann einer sein, den ich auch wirklich nur dann für die Datensicherung benutze, der dann auch zu Hause liegen bleibt.
Ja, ganz genau, da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Also eine andere Lösung wäre nicht gut.
Wir wollen uns gleich auch natürlich mit dem Smartphone beschäftigen in der nächsten halben Stunde, denn das ist natürlich eine Sache, die wir ständig benutzen. Es gibt aber noch was, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich das Smart Home. Ne? Wir haben eben gerade schon gehört, der intelligente Kühlschrank, der auch vielleicht unser Konsumverhalten nachhält. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was in so einem Smart Home natürlich auch praktisch ist. Aber auch da gibt es einige Tücken und Fallen. Was ist, wenn da einer wirklich komplett sich reinhackt in mein ganzes System?
Domradio. Beratung.
Ob NSA, die organisierte Kriminalität oder der Hacker aus der Nachbarschaft, wie sicher bin ich in meinem vernetzten Heim? Können Einbrecher per Mausklick meine smarte Haustür öffnen? Wie kann man solchen Hackerangriffen vorbeugen? Darüber reden wir gleich in der Beratung. Ich heiße Dagmar Peters. Hallo zusammen. Also ich muss zugeben, ein Smart Home, das wäre nichts für mich. Ein Haus, bei dem ich nur mit Fingerabdruck reinkomme, ich alles automatisch vom Smartphone aus programmieren kann. Da hätte ich zu viel Sorge, dass sich da einer ins System hackt und vielleicht noch leichter ins Haus kommt als mit dem üblichen Einbruchswerkzeug. Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime, ist diese Sorge berechtigt?
Ja, im Grunde ist das so, kann man sagen, das ist berechtigt. Auf Schließmechanismen, da sagen wir Polizisten, da soll man vorsichtig sein und sich überlegen, ob man Smart Home, also Elektrocomputer gesteuerte Geräte, auf den Eingang, auf den Schließmechanismus der Tür einwirken lässt. Im Haus, das will ich mal direkt zu Anfang sagen und positiv einstimmen. Wir hatten einen Fall, da hatte derjenige Smart Home, das ist ja nur ein Überbegriff, es werden halt Elektrogeräte zur Haussteuerung oder Überwachung genutzt, Einbruchmelder. Kameras installiert mit einer guten Bildqualität. Es wurde eingebrochen, der Täter wurde aufgenommen auf den Kameras, konnte flüchten. Der Geschädigte hat eine Meldung auf sein Smartphone bekommen, hat gesehen, tatsächlich, da war jemand oder ist noch jemand im Haus. Aber bis zum Eintreffen der Polizei war die Flucht vollführt und konnte aber im Nachhinein festgenommen werden. Die Person und ermittelt werden durch die Bilder, die in der Wohnung aufgenommen wurden, die eine gute Qualität hatten. Und im Nachhinein durch weitere Ermittlungen konnten weitere 43 Einbrüche da festgemacht werden. Also das war eine durchaus positive Geschichte.
Das eine ist die Aufnahme im Innenraum. Wenn man natürlich eine Kamera außen installiert, dann darf man ja nur bis zu einem bestimmten Bereich. Eine Grundstücksgrenze? Oder
wie, ja, ist genau, Grundstücksgrenze. Man da nicht den fließenden Verkehr, keine Bürger aufnehmen, die dann vorbeigehen. Auch nicht den Nachbarn. Das sollte auf dem eigenen Grundstück bleiben zur Überwachung, ja.
Also es kann natürlich also auch hilfreich sein, da in dem Haus solche Dinge zu nutzen. Wer ständig, haben wir eben schon gesagt, seinen Standort bei Facebook postet, der gibt auch Preis, wann er wo ist, wann er weg ist. Und ein Smart Home simuliert ja eigentlich Anwesenheit. Ist es dadurch denn sicherer als ein konventionelles Haus? Man kann ja ferngesteuert einfach mal eben bestimmte Dinge tun, Fernseher einschalten oder Licht an, aus und so weiter.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn man das schalten will, man kann das auch automatisieren, auch per Zufall, sodass nicht immer zur selben Zeit das Licht im selben Raum angeht. Das simuliert Anwesenheit tatsächlich und wird viele Täter verschrecken.
Wenn eine Kamera entdeckt wird von einem Täter, dann kann sie natürlich auch mutwillig zerstört oder entfernt werden. Also die muss man dann geschickt anbringen wahrscheinlich.
Ja, die Fachleute sagen Sabotage, sichere Montage. Letztendlich ist es so, wenn ich eine Kamera in der Raummitte oder in einer Raumecke habe, muss sich der Täter ja auch erst einmal nähern. Würde er die Kamera zerstören Und es wird nicht ausschließlich auf dieser Kamera gespeichert. Hätte man diese Bilder ja auch auf einem anderen zentralen Speicherplatz, womöglich sogar außerhalb des Hauses, in einer Cloud, also im Internet gespeichert. Und das wäre dann wieder wertvoll.
Der wohl direkteste Weg, Daten abzugreifen, der geht über das Heimnetz. Ein Router hat jedes Smart Home. Wie sichere ich mein Passwort dann zum Beispiel für die Steuerungs-App meines intelligenten Zuhauses?
Ja, sehr gut, sollte man die sichern tatsächlich. Das ist ein großes Thema. Also es gibt da unterschiedliche Methoden. Einmal tatsächlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man alle Smart Home Geräte über den einzigen Router anschließt. Es gibt aber auch sicherere Lösungen, die ein eigenes Netzwerk für das Smart Home herstellen, dass man Zusatzgeräte nochmal hat, eben damit Hacker es nicht so einfach haben, durch Überwinden eines einzigen Routers dann die komplette Aussteuerung zu übernehmen, womöglich dann sogar auch auf Schließmechanismen einwirken zu können. Eben das muss man in Kaskaden schalten. Also da gibt es Handlungsanweisungen, da gibt es Beschreibungen zu, wie man das macht. Das ist aber nicht so, dass man das intuitiv macht. Man muss sich damit beschäftigen. Das ist etwas aufwendiger.
Also das WLAN des Routers macht ja nicht an der Grundstücksgrenze halt. Ein Hacker könnte sich von der Straße aus auch einloggen. Kann ich das verhindern, zum Beispiel, indem ich meinen LAN ganz geschickt benenne?
Das Benennen wird keine Sicherheit garantieren. Also man kann das elektronisch orten. Wenn man eine bestimmte Software hat, dann kann man feststellen, so hier ist ein WLAN. Ich kann das ein WLAN ja sichtbar schalten oder unsichtbar schalten. Auch ein unsichtbares WLAN wäre dadurch aufzuspüren und der Name würde keine Sicherheit verursachen. Das Passwort ist da das A und O und mittlerweile standardmäßig die Verschlüsselung, die ist mittlerweile vorgestellt. Also früher mussten wir darauf hinweisen, stellen Sie WPA 2 PSK zum Beispiel ein, diese Buchstaben werden kaum jemand etwas sagen, die meisten Router sind so eingestellt. Der Schlüssel ergibt sich aus dem Passwort, das muss ausreichend lang sein, es muss aus verschiedenen Zeichen bestehen, Groß-Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen, sodass das Betriebssystem diese Sonderzeichen auch zulässt. Also ein Doppelpunkt oder ein Fragezeichen, sowas, wenn man das mit einbaut. Und daraus wird ein Schlüssel gebaut. Das ist nicht der Schlüssel, sondern der wird errechnet und ist dann kaum zu knacken, wenn er eine ausreichende Länge hat. Und das ist eben die Sicherung für mein Haupttor, eben den Router. Und das ist sehr wichtig. Also das WLAN zu sichern und den Router aber auch. Und das mit unterschiedlichen Passwörtern.
Insofern das Wichtigste, weil ist der Hacker einmal drin, dann kann er ein Hintertürchen einbauen und nach Belieben ins Netzwerk gelangen. Ja, genau. Beim Online-Banking zugucken oder ja, die Webcam.
Die Webcam, benutzen. Ganz genau. Also es gibt Suchmaschinen im Internet, ich werde die jetzt gerade nicht benennen, aber die sind da so schon populär genug, die halt nach offenen Kameras suchen und dann demjenigen, dem Anfragenden halt ein Bild aus der Wohnung übertragen. Und da ist unser Hinweis, achten Sie darauf, dass Sie Geräte betreiben, die möglichst zertifiziert sind, also geprüft sind hier in Deutschland. Das sind noch nicht so ganz viele. Da gibt es auch keine zentrale Stelle, wo man das abfragen kann. Da muss man sich wirklich mal mit dem einzelnen Gerät beschäftigen. Achten Sie bei jedem Gerät darauf, dass dort die Betriebssysteme auch wenn möglich aktuell gehalten werden können. Alles, was da alt ist, das hat auch Lücken. Also ein altes Haus, das nie erneuert wird in der Technik, bietet einfachere Einbruchsmöglichkeiten als ein neues Haus mit besonders verbauten Fenstern und Türen. So kann man das bei einem Computer auch sehen. Wenn Sie da ein neues Betriebssystem drauf haben, dann kriegen Sie da auch automatisch eine neue Sicherung mit installiert. Und das ist ganz wichtig.
Dirk Behrhenke von der Kölner Polizei beschäftigt sich mit Computerkriminalität im weitesten Sinne und er ist heute unser Gast in der Beratung. Die Vorfälle reichen von gefährlichen Virusinfektionen über Online-Betrug, Erpressung bis hin zu schweren Beleidigungen. Ich habe Zahlen aus den vergangenen Jahren gefunden. Demnach ist zum Beispiel im Jahr 2016 fast jeder zweite Internetnutzer Opfer von Cybercrime geworden. Im Studio ist Dirk Behrhenke vom Kommissariat Cybercrime der Polizei Köln. Herr Behrhenke, welche Art von Schaden erleiden denn die Nutzer? Ist das eher überwiegend ein finanzieller Schaden, der da erlitten wird?
Also es werden ja Daten verändert oder gestohlen, gelöscht, kryptiert, unerreichbar geschaltet oder es werden sogar ganze Computer aus ihrer Funktion gerissen bei Erpressungs-, also DDoS-Attacken nennt man das. Dadurch entsteht schließlich auch ein finanzieller Schaden, denn die Systeme müssen ja wieder hergestellt werden. Wir hatten hier in Köln eine Steuerkanzlei, die von einem Kryptotrojaner betroffen war. Also das war diese Bewerbungsgeschichte. Die waren im Bewerbungsverfahren, hatten angestrebt ein papierloses Büro. Und dann kam diese E-Mail rein, wurde auch angenommen gegen Feierabend, 15, 16 Uhr, sage ich jetzt mal. Und der Trojaner war aktiv, das ist aber nicht direkt aufgefallen. Die Belegschaft ist nach Hause gegangen und alle Rechner hat man angelassen. Es ist oftmals so, dass in Betrieben die Rechner 24 Stunden durchlaufen. Meine Empfehlung ist, die auszuschalten, wenn die nicht mehr genutzt werden. Also die waren an, der Trojaner hatte Zeit oder das Schadprogramm hatte Zeit, sich auf dem Rechner zu verbreiten, sein Werk zu vollenden bis zum nächsten Morgen. Die Belegschaft kam, war ganz entsetzt, keine Daten mehr zu erreichen und ein feines Erpresserschreiben dann eben auf dem Schreibtisch, gut sichtbar, das ist gut positioniert und auch das weitere Verfahren wird dort gut erklärt. Man hat versucht zu bezahlen, also auf diese Erpressung einzugehen, weil man die Daten brauchte, nachdem man gesagt hat, wir haben ja ein Backup, wir haben ja etwas auf unserer Festplatte. Die hat man dann direkt in dem Zustand an einen der Rechner angeschlossen. Alle Rechner waren infiziert, das war nicht ganz klar. Und der Trojaner hat gesagt, Frühstück, und hat dann auch diese Daten noch verschlüsselt, sodass sie auch weg waren. Also der Versuch, das zu bezahlen und auf diese Erpressung einzugehen, ist nicht geglückt. Das ist eigentlich selten. In den meisten Fällen bekommt man einen Dekryptor und kann dann die Daten wieder entschlüsseln, aber gegen eine recht hohe Zahlung, also ziemlich viel Geld, das in einer Kryptowährung Bitcoin dann bevorzugt angenommen wird, weil diese Zahlungswege nicht nachvollziehbar sind.
Wie schwierig ist es dann, solche Täter zu erwischen?
Das ist sehr schwierig. Im Einzelfälle sehr schwer. Wenn es Ermittlungsgruppen bei der Polizei gibt, egal wo, in welcher Ebene, Landeskriminalamt, BKA, örtliche Polizei, wenn man da lange ermittelt, dann hat man manchmal eine Möglichkeit. Also ich muss wirklich sagen, hat man manchmal die Möglichkeit, Täter zu ermitteln.
Das Thema IT-Sicherheit ist ein besonders wichtiges für viele Firmen. Eben, Sie sagen gerade, nicht nur für die Großen, gerade die Kleinen. Inwieweit ist das Bewusstsein denn des Otto-Normal-Users für dieses Thema geschärft oder wird das nicht ernst genug genommen?
Meine Erfahrung ist, dass wenn ich in der Presse Sammelberatung anbiete, dass ich dann nicht überrannt werde. Also es sind dann immer so zwischen ungefähr 15 und 20 Leute, die dann Interesse haben, dann auch abends in so einen Vortrag kommen. Daraus dann, wenn dann das Interesse geweckt ist, erwachsen dann meistens auch wieder weitere Veranstaltungen. Aber das Interesse an sich ist etwas zurückhaltend. Vielleicht liegt es auch daran, dass man der Polizei da gar nicht so ein Wissen unterstellt, dass man eher sagt, die Polizei, ja, ist ja schön, die verfolgen Straftaten, die nehmen Verkehrsunfälle auf, aber zu Cybercrime werden die sich ja nicht beraten können. Also ich biete an, probieren Sie es einfach aus. Kommen Sie vorbei, wenn ich einen solchen Termin online stelle, und dann probieren Sie es einfach mal aus.
Am Ende der Sendung oder auch auf unserer Homepage werden wir dann solche Termine auch noch nennen. Herr Behrhenke, reden wir über Betrugsmaschen. Früher gab es Betrüger zum Beispiel als Behördenvertreter, gaben die sich aus. Heute treten sie oft gar nicht in Erscheinung als Person. Was sind so die modernen Betrugsmaschen?
Ist vielfältig. Also wo wir tatsächlich momentan viele Eingänge noch haben, das sind diese Microsoft-Support-Anrufe. Jemand ruft an, gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Die Telefonnummer, die mitgesandt wird, ist gefälscht. Man kann im Internet oder irgendwo auf einem Rechner einen Telefonserver einrichten. Und die Nummer, die dann übertragen wird, die kann ich selber definieren. Theoretisch könnte im Display 110 stehen. Das machen die Täter natürlich nicht. Die versuchen dann eine Nummer zu wählen, die vielleicht auch Microsoft zuzuordnen ist. Sagen, dass man als Betreiber des Computers einen großen Schaden verursacht, weil eine riesen Virenepidemie von den Rechnern erfolgt, und möchten einem helfen. Verbinden sich dann mit dem Rechner, der wird eingeschaltet, verbinden sich mit dem Rechner über die Fernwartung, nehmen da einige Veränderungen vor, fordern dann Geld. Die Beträge sind recht gering, sodass man auch sich da sehr drauf einlässt. Also Microsoft ist bekannt als Betreiber des Betriebssystems, Office-Produkte und so weiter. Und dann ein geringer Betrag auf Lebenszeit, vielleicht 200 Euro Einmalzahlung, da lässt man sich drauf ein, und dann ist der Zahlungsweg, zum Beispiel Kreditkarte, sehr begehrt. Und die Kreditkartendaten werden auf der Stelle missbraucht. Also man fängt sofort, Täter fangen sofort an, die Kreditkarte bis zum Anschlag leer zu buchen, also das komplette Vermögen wegzubuchen. Jeder andere Weg wird einfach, wenn die Zahlen verändert. Ob ich das eine Banküberweisung, da wird die Zahl einfach hochgesetzt, sodass ich dadurch Geld verliere. Das ist eine Möglichkeit. Da gab es auch schon einige Ermittlungsverfahren. Und Fake-Shops ist nochmal ein Riesenthema zum Zwecke des Betruges. erstellt werden. Die sehen super aus. Man googelt dann oder man sucht in einer Suchmaschine nach einem Produkt, kriegt das sehr günstig angeboten. Also das ein Produkt, das vielleicht 1000 Euro kostet, kriegt man für 700 Euro angeboten. Bestellt das, die Ware kommt nicht, weil man das Geld hat man schon überwiesen, Sofortüberweisung. Auf einen anderen Weg lassen die sich nicht ein. Das ist auch übrigens ein gutes Erkennungsmerkmal. Wenn ich per PayPal oder per Kreditkarte bezahlen möchte und diese Zahlungsvorgänge werden aufgrund eines technischen Fehlers vielleicht abgebrochen und es bleibt nur die Sofortüberweisung, dann sollte ich das abbrechen. Also das ist ein gutes Erkennungsmerkmal für einen Fake-Shop. Und ja, das ist auch nochmal eine große Sache, wo man ums Geld gebracht wird.
Gerade bei Haustürtricks, da sind oft ältere Menschen betroffen gewesen oder auch immer noch. Wer ist Zielgruppe beim Betrug via Computer und Internet? Also gibt es da so eine Zielgruppe, die besonders drauf reinfällt, sage ich mal?
Täter haben in der Masse, richten die sich einfach an jeden Internetnutzer. Die versuchen tatsächlich mit der Masse ihr Geschäft zu erledigen durch aggressives Spamming, also dass man auf eine Mail reagiert oder man kriegt plötzlich ein Pop-up, also ein kleines Fenster im Browser öffnet sich unverhofft und da wird man als Gewinner eines iPhones betitelt und ja, wenn man diesen Aufforderungen nachkommt, wird man auf jeden Fall Geld verlieren. Also auf diese spontane Gewinnaktion sollte man auch nicht eingehen.
Wie kann man gerade die Menschen unterstützen, die wenig Ahnung vom Umgang mit den neuen Medien haben, damit sie nicht in typische Betrügerfallen tappen?
Wir haben Veranstaltungen, wo wir Leute informieren. Wir haben Flyer-Aktionen, die wir auch immer wieder durchführen. Und wir haben auch eine Webseite eingerichtet mit dem Eco-Verband zusammen in Kooperation susi.köln. Susi mit zwei E, das heißt smart und sicher im Internet.köln.
Also Susi hinten mit zwei E.
Genau.
Zwei I,
ja, genau. Im Internet. Susi Köln. Genau, da kann man sich Flyer runterladen und vor allem bekommt man da sehr gute Hinweise, was kann ich tun, damit mir kein Schaden entsteht. Oder auch, wenn ein Schaden eingetreten ist, kriegt man dort schnelle Lösungen angeboten. Und wenn einem diese Lösungen nicht reichen, wird man weitergereicht an zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da kriegt man umfangreiche Hinweise. Aber man will nicht immer direkt zu Anfang 6 Seiten lesen, sondern vielleicht reichen auch 6 Sätze zu Beginn. Und das ist durch diese Filterseite, durch diese Hilfeseite, Susi, sehr gut gewährleistet.
Datensicherheit, so schützen Sie sich vor Computerkriminalität. Das ist heute unser Thema in der Beratung. Auch in der kommenden Stunde ist Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime von der Kölner Polizei zu Gast.
Domradio, Beratung.
Smartphones, unsere ständigen Begleiter. Sie können Tatmittel, aber auch Ziel von Angriffen sein. Nehmen wir mal das Smartphone als Angriffsziel. Wo lauern da die Gefahren? Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime der Kölner Polizei. Wozu wird das Smartphone missbraucht?
Ja, grundsätzlich unterscheidet das Smartphone sich in der Funktion und auch vom Angriffsziel her kaum von anderen, ja, uns geläufigen Computern. Wenn wir über Computer sprechen, haben wir meistens die Bilder vor Augen, Notebook oder einen stehenden, also einen festen Desktop-PC. Das Smartphone wird in ähnlicher Weise angegriffen. Das heißt, man bekommt da auch E-Mails und Schadprogramme per E-Mail zugeschickt. Man bekommt aber, und das hat man am Rechner eben nicht, auch SMS. Alte SMS kennen nicht mehr alle Leute, das war WhatsApp, die Kommunikation. Aber SMS halt mit einem Link, mit einem Weblink drin, also einer Internetadresse. Und würde sich dann da, wenn man den Link betätigt, entweder würden Kontaktdaten abgefischt oder die Zugangsdaten zu Shops und auch Schadsoftware heruntergeladen. Das heißt, es ist ein ähnliches Muster. Beim Smartphone, egal welches Betriebssystem man hat, ist es im Moment noch so, dass man etwas dazu tun muss. Also würde ein Programm heruntergeladen, wird man nochmal gefragt, möchten Sie dieses Programm installieren? Wenn die Legende stimmt, also mir wird zum Beispiel ein Sicherheitsprodukt angeboten und ich bin sicherheitsorientiert, naja, ich möchte das gerne installieren, dann kann es auch tatsächlich sein, dass ich nicht ein Sicherheitsprodukt habe, sondern dann ein Schädling auf dem Rechner oder auf dem Smartphone habe, muss aber das noch bestätigen. Die Täter arbeiten sehr daran, das im Hintergrund laufen zu lassen, sodass diese Bestätigung auch irgendwann wegfallen wird.
Was weiß man über die Täter? Gibt es da Erkenntnisse zum Beispiel zur Altersgruppe derer, die das Smartphone nutzen oder zum Ausspähen anderer? Wer ist da? Wer steckt dahinter?
Also die Täter, die bisher festgenommen wurden, die liegen, also kann man eigentlich sagen, das sind junge Leute, ne? Die sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt und international tätig. Das Internet ist weltumspannt, sodass die auch von irgendwo aus der Welt handeln können. Die müssen nicht aus Deutschland sein. In den meisten Fällen sind sie das auch nicht. arbeiten aus rein kommerziellen Interessen und das sind Gruppen. Also dass da noch ein einzelner Hacker mal versucht, sich mit so einem Handy auf ein Handy zu verbinden und da eventuell, also Smartphone, Daten rauszuholen, das ist sehr eher selten geworden.
Smartphones sind aus dem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken. Genau deshalb sollte man sie sich auch mal genauer anschauen und natürlich auch, wie man mit den sozialen Medien umgeht. Wie viele Gedanken sollten wir uns darüber machen, was wir auf welcher Plattform posten oder welche sozialen Medien wir wie nutzen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Da gibt es sicherlich keinen festen Grund, dass man sagen kann, machen Sie das und das, dann ist alles in Ordnung. Grundsätzlich beachten sollte man, welche Fotos postet man. Wenn man noch jung ist, ist man bereit, recht freizügige Fotos, also von irgendwelchen Feierlichkeiten, wo man dann später sagt, beim Bewerbungsgespräch, wenn der Personaler einem dieses Bild zeigt, ja, oh, okay, dann hänge ich ein bisschen komisch auf dem Stuhl, also was einem peinlich ist. Diese Bilder sind ja nicht mehr wegzudenken und die Rechte, die ich auf einem Social Media also einstelle, die sind ja auch unterschiedlich und oftmals macht man sich da auch nicht die Gedanken. Also Freund ist ja im Internet anders definiert als im echten Leben und Freunde von Freunden, es erweitert den Kreis nochmal deutlich, sodass viele Menschen Zugang zu solchen Fotos haben, die ich hochgeladen habe, freiwillig hochgeladen habe, in einem Alter, wo ich halt mir noch nicht über die Tragweite bewusst war. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man auch eben in jungen Jahren schon, dass einem da bewusst wird, das, was ich jetzt online stelle, das hat sehr wahrscheinlich Bestand über ganz, ganz viele Jahre. Möchte ich das? Und wenn man sich da vorstellt, alles, was ich jetzt hier in diesem Social Media poste, das würde ich auch an eine Litfaßsäule anschlagen, dann wäre man im ganz sicheren Bereich. Das macht keiner, aber wenn man diesen Gedanken immer noch in sich verfestigt und das mal ab und zu auf sich wirken lässt, dann hat das vielleicht Einfluss darauf. Genauso alle Angaben, also wie äußert man sich? Wir leben hier in einer Demokratie und wir können uns frei äußern. Das ist im Grundrecht so definiert und festgehalten, garantiert. Was ist, wenn sich plötzlich die Staatsform ändern würde in einigen Jahren? Das darf man auch nicht vergessen, weil Big Data, die Daten werden gespeichert irgendwo und ob irgendetwas davon gelöscht wird, darauf haben wir kaum Einfluss. Da ist der Datenschutz und die Möglichkeiten des Datenschutzes sind da auch begrenzt. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Wie weit sind meine Äußerungen, wie weit haben die Bestand und könnte das eventuell zum Nachteil gereichen in einigen Jahren?
Wenn jemand was zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook postet, dann gehe ich davon aus, dass er bewusst das eben tut und weiß auch, dass es öffentlich ist. Wenn jemand per WhatsApp mit der Familie schreibt, hat da eine Gruppe, glaube ich, dass viele Menschen sich nicht dessen bewusst sind, was kann damit denn eigentlich passieren? Ich habe doch da einen bestimmten Kreis, mit dem ich kommuniziere. Auf was sollte man zum Beispiel gerade bei WhatsApp achten?
Ja, die Gruppenmitglieder sind sicherlich entscheidend. Wenn man da einen Klassenverband hat oder man hat eine Gruppe der Arbeitskollegen, Vereine, also eine recht weit gefasste Gruppe und wo man auch nicht genau weiß, wie wird man in einigen Jahren zueinander stehen, wird man sich mit jemandem streiten. Und das sind so meistens die Anlässe, wo dann halt Nachrichten, Inhalte, Fotos oder so missbraucht werden, eben um jemandem weh zu tun, um jemandem da einen Schaden zuzufügen. An sich der Messenger-Verkehr ist geschützt. Also das ist kryptiert und die Daten, die dann durchs Internet geleitet werden, die können nicht von jedermann mitgelesen werden. Aber die Gruppenmitglieder selbst könnten aber dann tatsächlich in eine Rolle rutschen, die vorher noch gar nicht abzusehen war.
Also je größer die Gruppe, umso schwieriger dann.
Ja.
Was würden Sie auf keinen Fall über das Smartphone abwickeln? Würden Sie Bankgeschäfte übers Handy erledigen?
Ja, also da kann man nicht grundsätzlich sagen, dass das schlechter ist als auf einem Computer, denn die Betriebssysteme unterscheiden sich zum Beispiel grundsätzlich von Windows. Also es gibt Windows-Smartphones, aber selbst das Windows-Betriebssystem auf einem Smartphone ist anders als das, was auf einem Rechner wirkt. Täter richten sich mit ihrer Schadsoftware an die Masse. Die möchten nicht für jedes Betriebssystem eine eigene Schadsoftware schreiben, ist viel zu aufwendig. Also nehmen die Betriebssysteme, die stark verbreitet sind. Tatsächlich ist es noch so, dass die Betriebssysteme auch Android zwar sehr stark verbreitet ist, aber wenig angegriffen wird, aber immer mehr und mittlerweile vergleichbar wird wie auch Windows-Rechner.
Danke bis hierhin, Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime bei der Kölner Polizei. Nicht nur Erwachsene nutzen Smartphones, viele Jugendliche und immer mehr Kinder haben Internetzugang, viele auch über Smartphone und über Kinder und Jugendliche. Und wie sie sich vor Cybercrime, vor Computerkriminalität schützen können, reden wir gleich.
Domradio. Beratung.
vor allem Jugendliche. Die sind mit ihrem Smartphone verwachsen. Viele nehmen es überall mit hin, zum Beispiel auch aufs Klo. Eltern von Jugendlichen kennen das. Dirk Behrhenke vom Kommissariat Cybercrime der Kölner Polizei. Jugendliche kennen sich zwar in der Regel gut mit der modernen Technik aus. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sind die Teenager denn auch genügend aufgeklärt über die Gefahren?
Im Regelfall sind sie das nicht. Sie nutzen die Geräte. Es gibt viele engagierte Eltern, die ihre Kinder da einweisen. Im Vergleich zu der Masse sind es aber ist es ein verschwindend geringer Anteil. Die Geräte zu schützen ist die eine Sache. Die zweite Sache und wichtigere Sache ist die, dass man mit dem Kind arbeitet. Und vielleicht sogar, bevor man sagt, okay, du kriegst das Smartphone, dann müssen wir darüber reden, welche Regeln wir aufstellen. Mit dir gemeinsam. Ne? Da gibt es Verträge im Internet sogar, die haben auch vorgefertigte. Und dann kann man mit dem Kind schon mal einen Rahmenvertrag sozusagen schließen und sagen, okay, wenn du das Smartphone jetzt bald bekommst, dann werden wir Zeiten festlegen, wie oft kannst du es gebrauchen oder benutzen. Und vor allem werden wir als deine Eltern dafür sorgen, dass da eine Überwachung stattfindet. Wir werden da reingucken. Das ist keine Intimsphäre, das ist zwar dein Smartphone, aber das, was du da tust, ist die weite Welt. Du bewegst dich alleine in der weiten Welt und da möchten wir dich begleiten. Also, dass man gemeinsam dann mit dem Kind diese Welt erkundet. Und eben auch festlegt, unter welchen Bedingungen und welche Konsequenzen hat das, wenn diese Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden, wenn da Vertragsverstöße vorliegen von beiden Seiten.
Vielfach wird heute in der Schule schon über solche Dinge auch gesprochen im Unterricht. Reicht das an Aufklärung zu diesem Thema oder müsste man da nicht eigentlich auch noch mehr tun?
Da müsste man sicher mehr tun. Also die Eltern werden da mehr gefordert und die Polizei hat, wir haben festgestellt, dass wir oftmals Eltern von Kindern nicht erreichen, die auffällig sind in der Schule. Weil die kommen selten zu Elternsprechtagen und kann man auch sonst selten einladen. Oftmals sind Sprachbarrieren da und die Kinder verfügen über ein Smartphone, einen Computer, der mit der ganzen Welt verbunden ist und die ganze Welt bietet. Das geht in alle Richtungen, die wir uns vorstellen können. Und Eltern, die ihre Kinder da sehr behüten, Helikoptereltern, die leiden dann darunter, dass eben der Nachbarjunge, der daneben sitzt, oder das Nachbarmädchen Programme auf dem Smartphone hat, die vielleicht eben nicht jugendfrei sind. Da hat man kaum Einfluss drauf, das zu unterbinden.
Ja, was macht man denn, wenn Kinder nicht jugendfreies Bildmaterial auf ihr Handy laden und in die Schule mitbringen und das rumzeigen? Da kann ich ja noch so sehr das Handy meines Kindes sozusagen präpariert haben, ne, sage ich mal.
Ja, genau. Also gehen wir davon aus, dass es eben solche elektrische Regelungen auf dem Smartphone gibt und dann kommen eben andere Kinder kommen zur Schule und zeigen dann tatsächlich diese Bilder offen gut. Dann die Schule muss da natürlich Regeln finden. Also das, was ich gerade als Medienvertrag zwischen Eltern und Kind angesprochen habe, das kann man in der Schule genauso machen, sodass die Schule sagt, so, wir haben eine Schulordnung, ganz speziell zu Handys. Und Handys werden während der ganzen Zeit nicht eingeschaltet oder nur dann, wenn die Lehrer dazu auffordern, wie es vielleicht später mal, in einigen Jahren werden könnte, dass man das zu Recherchezwecken einschaltet. Ne? Wir sprechen heute über Pusteblumen. Guckt mal gerade nach, was ihr im Internet über Pusteblumen findet. Eine positive Art, einen Computer, also ein Smartphone einzusetzen. Ansonsten müssen die Geräte ausbleiben, so dass auch in den Pausen dann eben nicht jugendfreie Videos oder Bilder in Botschaften nicht gezeigt werden können. Zum Beispiel.
Sie haben eben gesagt, dass Eltern da ihr Kind natürlich Schrittchen für Schrittchen begleiten können. Also erstmal auch kontrollieren in Anführungszeichen. Natürlich gucke ich bei meinem 10-Jährigen dann mit rein. Irgendwann werden die Jugendlichen aber sagen, ich lasse dich da nicht mehr reingucken. Das ist meine Privatsphäre. Wie weit geht das? Wie weit würden Sie Eltern raten, da noch mit dabei zu bleiben bei ihren jugendlichen Kindern?
Solange das erforderlich ist. Was ich damit meine, ich würde da keine Altersgrenze aufmachen und sagen, okay, mein Kind kriegt das Smartphone erst, wenn es 12 ist und ich gucke da nicht mehr rein, wenn es 18 ist. Aber wenn ich merke, mein Kind ist auffällig, dann ist es nicht nur auffällig im Internet, sondern es ist allgemein auffällig. Es wird sich also entweder besonders still verhalten oder es wird halt besonders laut sein, aber irgendwo weicht es dann doch so ab, dass Eltern aufmerksam werden. Und so ist die Aufmerksamkeit dann eben auch auf das Smartphone oder auf einen anderen Computer, den das Kind nutzt, zu richten, weil nicht nur das Smartphone ist da im Mittelpunkt, aber sehr, wie Sie beschrieben haben, man hat es halt immer bei sich. Ne? Aber auch die Geräte müssen im Auge behalten werden.
Manchmal ist es aber auch so, dass dann irgendwann die Jugendlichen ihren Eltern überlegen sind, diese Technik zu nutzen.
Das ist sehr oft so, tatsächlich. Also meine Empfehlung ist da, dass sich Eltern mit den Jugendlichen beschäftigen. Das heißt, wenn der Jugendliche sagt, ich möchte gerne das und das Spiel spielen, dann würde man sich über eine Altersfreigabe informieren und dann würde man sich auch mal daneben setzen und dieses Spiel vielleicht mitspielen oder mal eine Weile beobachten oder viel schöner sich das zusammen erarbeiten und erklären lassen. Das kann ein Spiel sein, das kann auch eine andere Anwendung sein. Wenn der Sohn besonders begabt ist, der fängt an zu programmieren, lässt plötzlich einen roten Ball durch einen dunklen Raum fliegen, er hat das selber programmiert, dann ist das eine tolle Leistung und da kann man als Eltern ja dann auch tatsächlich stolz sein. Wenn man das begleitet und die Nähe dann zum Kind hat, glaube ich, dann hat man einen sehr guten Draht und ist auch empathisch genug, da Veränderungen festzustellen.
Computerbetrug, der wird hart bestraft und übermütige jugendliche Hobbyhacker, die wissen oft nicht so genau, was eigentlich da diese Grauzone ist und die wollen nur mal versuchen, zum Beispiel per WLAN ins Nachbarnetz zu kommen, zum Beispiel als Mutprobe. Wenn der Nachbar dann Anzeige erstattet, was passiert denn dann?
Ja, würde man den Täter dann ermitteln, dann könnte eine Datenveränderung vorliegen oder eine andere Straftat und dann müsste die Polizei dann tatsächlich auch ermitteln. Und denjenigen dann vorladen zur Vernehmung und dann würde die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob das Strafverfahren weiterverfolgt oder eingestellt wird. Also es würde auf jeden Fall eine Konsequenz haben. Wenn die Polizei Kenntnis über eine Straftat erhält, ist die Polizei gezwungen, Straftaten auch zu verfolgen, anzuzeigen, weil wir da einen Strafverfolgungszwang haben.
Also insofern ist es auch wichtig in diesem Sinne, dass Eltern da sehr aufmerksam ihre Kinder begleiten.
Auf jeden Fall.
Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime ist zu Gast heute in der Beratung. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Heute mit dem Thema Datensicherheit. So schützen Sie sich vor Computerkriminalität. Ich heiße Dagmar Peters. Hallo zusammen.
Domradio. Beratung.
Reden wir mal über Passwörter. Schwierig die Geschichte, soll nicht so einfach sein. Klar, dass ABCDEFG ein ganz schlechtes Passwort ist. Auch so das Geburtsdatum. Cybercrime-Experte Dirk Bärhenke von der Kölner Polizei. Wie sieht denn ein sicheres Passwort aus?
Genau, ich werde Ihnen jetzt gleich mein Passwort verraten, aber das Passwort, das ich vor vielen Jahren hatte, weil es durch eine Zeitung, eine Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Also der Algorithmus, den man übernehmen könnte oder annähernd, ist, dass man sich einen Satz oder ein Gedicht oder eine bestimmte Stelle merkt, also eine Textstelle. Das Beispiel war, mein Passwort war, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Und zwar davon immer nur die Anfangsbuchstaben. Das heißt, auch mit großen Kleinschreibungen. Wenn man dann davor und danach noch eine Zahl setzt, beliebig, und noch ein oder zwei Sonderzeichen, ein Doppelpunkt, ein Fragezeichen, ein Komma, dann hat man von der Länge her ein sehr gutes Passwort und auch in der Zusammensetzung, also Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinschreibung. Das macht ein Passwort aus und die Länge sprechen wir heute ungefähr von 12 Stellen. Also ab 12 Stellen fängt ein Passwort an, wirklich sicher zu sein. So, wenn man sich das gemerkt hat, dieses Passwort, das ist ja dann einmal das Grundpasswort, dann geht es darum, nicht mit einem Generalschlüssel zu arbeiten, der vom Täter vielleicht gestohlen wird und damit Zugang zu allen möglichen Accounts bietet, sondern den zu individualisieren. Und wenn Sie die Frage jetzt kommt, was soll ich mir da alles ausdenken?
Ja, genau.
Der Vorteil war halt, man kann das hier ganz einfach machen, indem man den Dienst dahinter oder davor setzt. Angenommen, Sie kaufen einen bei einem Kaufhaus, ich darf wahrscheinlich keine Produktwerbung machen, also ein bekanntes Kaufhaus im Internet, dass Sie den Namen des Kaufhauses dann vielleicht dahinter setzen oder vielleicht auch nur den Anfangsbuchstaben des Kaufhauses, analog dazu den Dienst. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse bedienen, dann könnten Sie den Dienst dahinter setzen.
Aber genau, das sind aber auch natürlich Muster, nach denen auch jemand, der sowas ausspähen will, ja auch wieder suchen kann. Ne? Also Das ist ja sicher nicht ganz einfach. Klar, je mehr Stellen das sind, umso einfacher. Und dann, wie Sie selber schon sagen, wenn ich es mir irgendwann nicht mehr merken kann, schreibe ich es auf, ist auch wieder nicht so sicher. Und wenn ich mein Passwort alle 4 Wochen ändern muss, dann weiß ich nach dem Urlaub nicht mehr, welches ich denn vor dem Urlaub hatte.
Ja, das stimmt. Also ich rede so offen über dieses Verfahren, weil Sie haben recht, das wissen die Täter auch. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dieses Muster, ist täterseits bekannt. Die werden so etwas ausprobieren und auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze, ist absolut verbrannt. Also das jetzt als daraus ein Passwort zu generieren, das wäre ganz schlecht. Tatsächlich muss man sich da selber was überlegen. Und meine Grundbotschaft ist, Passwörter sind geheim. Teilen Sie die mit keinem Menschen, möglicherweise auch oder möglichst auch nicht mit dem Partner. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt, dann ist es ganz wichtig, die Passwörter sofort zu verändern, weil auch da haben wir oftmals Strafanzeigen vorliegen, weil dann diese Passwörter missbraucht werden. Ganz heikle Geschichte.
Oder Menschen benutzen dann auch, weil sie sagen, ich kann mir das nicht alles merken. Man hat irgendwie alle möglichen Nummern, die man sich merken kann. Da fängt man bei der Bankkarte zum Beispiel an. Man hat aber dann eben auch vielleicht Bestellungen, die man im Internet aufgibt. Man hat einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und ich weiß nicht was. Und dann immer dasselbe nehmen, auch das ist wohl schlecht. Aber ja, was macht man da? 15 verschiedene Passwörter sich ausdenken?
Genau, da werden wir uns weiter mit beschäftigen müssen, weil Passwörter zurzeit der einzig wirksame Schutz sind. Es gibt biometrische Versuche, da also Gesichtserkennung, Fingerabdrücke und so weiter. Aber da sind wir noch nicht ganz so weit, dass man sagt, wir können Passwörter vergessen. Also wir müssen uns noch weiter mit Passwörtern auseinandersetzen und das möglichst sicher halten. Bedeutet tatsächlich, dass es da zu einem gelegentlichen Wechsel kommen sollte. Also man muss das Passwort tatsächlich verändern.
Wie oft sollte man das verändern? So im privaten Bereich, sage ich mal.
Das werde ich oft gefragt und da eine eindeutige Aussage ist wirklich schwierig. Also praktikabel, wenn ich sage alle Vierteljahre, dann werden viele Leute mich schon für verrückt erklären. Ich kann mir nicht alle Vierteljahre 50 neue Passwörter ausdenken. Das ist auch schwierig. Es gibt da Hilfen zu, elektronische Hilfen, aber auch da kann man sagen, also Programme, die dafür sorgen, Passwörter zu verwalten. Das ist ein Container, wo die Passwörter eingeschlossen werden und der ist auch gegen Fremde gesichert, eben auch durch ein sogenanntes Masterpasswort. Hat ein Täter Zugriff auf diesen Container, dann hat er mein digitales Leben in der Hand. Also wirklich, dass ich ihnen sage, machen Sie das und das mit Ihrem Passwort, dann sind Sie sicher. Eine solche Aussage kann ich nicht treffen. Das, man muss da vielleicht wechseln und auch in der Handhabung etwas vorsichtig sein. Wo lege ich Passwörter ab? Schreibe ich die auf ein DIN A4-Papier, alle Passwörter, und lege die ab in einem Steuerordner 2014? Kann ich auch so offen sagen, weil ich das in meinen Vorträgen als Beispiel auch verwende. Also ein Einbrecher würde in diesem Steuerordner nicht nachsehen und gucken, ob da Passwörter zu sehen sind, weil der will ja Wertgegenstände haben. Also hätte man es relativ sicher, aber nicht gegenwärtig. Also ich bin unterwegs, ich brauche es beim Einkaufen und dann fehlt mir diese Liste. Da ein Patentrezept, das habe ich auch nicht. Also da müsste man tatsächlich gucken, womit komme ich klar, kann ich vielleicht was kombinieren. Aber man sollte das schon als Schatz mit sich tragen. Eine Passwortliste sollte man tatsächlich behandeln wie einen ganz wichtigen Schatz und den auch relativ aktuell halten. Also mindestens einmal im Jahr die Passwörter wechseln, ist ein Standard und kürzer besser. Die Frage ist, wie weit ist das praktikabel?
Wir haben schon über das Online-Banking mal ganz kurz gesprochen. Darüber gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Für die einen überwiegt der Vorteil, dass sie die Bankgeschäfte bequem erledigen können von zu Hause aus. Ganz wenige gehen noch mit dem Überweisungsträger zur Bank. Wie überweise ich denn Geld sicher? Worauf muss ich da achten?
Also das Online-Banking ist ja heute nicht mehr wegzudenken. Also alleine, weil es eine ganze Menge Komfort hat und es hat sich über viele Jahre entwickelt. Das fing so Anfang 2000 an und wir hatten die ersten Schadensfälle, die kamen, also wurden populär so ungefähr auch ab 2003, 2004. Da gab es Hochs und Tiefs und die Banken haben mit den Polizeien zusammengearbeitet und sind mittlerweile auf einem sehr guten Stand. Da läuft ein prima Monitoring. Wir haben immer noch Schadensfälle, aber wir arbeiten auch viele, viele Jahre, um Einbrüche zu verhüten. Auch das haben wir nicht beenden können. Also das wird immer wieder stattfinden. Meine Empfehlung ist, erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach dem sichersten System, dass Sie dort fragen, ich möchte gerne ein sicheres Online-Banking durchführen. Was können Sie mir empfehlen? Wie verhalte ich mich da richtig? Da gibt es Unterlagen, schriftliche Unterlagen, sicher, aber man wird sich auch in der Filiale da sicher nochmal einen Hinweis zu holen können. Da ist das Stichwort HBCI, Home Banking Computer Interface. Den Namen kann man sich nicht merken, aber HBCI ist so eigentlich gängig. HBCI Banking ist extra ein Protokoll, das geschaffen wurde für sichere Übertragung der Bankdaten. Also das wäre eine Geschichte, die Sie in der Bank auch erwähnen können und dann werden Sie auch sicher von dort ein gutes Produkt genannt bekommen, damit Sie ein gutes Gefühl dabei haben.
Ist es gut, wenn man dazu nur einen bestimmten Privatrechner zu Hause nutzt oder würden sowas genauso über Smartphone oder vom beruflichen Computer aus machen?
Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Also ich würde zu Hause tatsächlich fürs Homebanking, ich persönlich mache das auch. Ich habe einen speziellen Rechner, der nur dafür da ist. Der macht nichts anderes als Home. Mittlerweile hat man ja alte, abgelegte Computer und Da kann man immer noch ein aktuelles Betriebssystem installieren. Ganz wichtig da der Virenschutz auf jeden Fall. Und alle anderen Schutzmaßnahmen, Firewall und so weiter, sind standardmäßig auch aktiviert bei der Installation eines Betriebssystems. Das sollte alles funktionieren. Und wenn man mit diesem Rechner nicht weiter im Internet recherchiert, surft, Seiten besucht, dann hat man auch nicht die Gefahr, dass der infiziert ist. Und dann hat man da schon mal eine ganz gute Grundlage. Wenn man dann noch die Sicherheitshinweise der Bank übernimmt, dann ist das ganz prima. Schlecht wäre es, wenn man unterwegs ist und sich mit einem Hotspot verbindet. Da werden oftmals Passwörter ausgelesen durch Leute, die diesen Hotspot elektronisch überwachen und dann diese Passwörter tatsächlich auch missbrauchen können. Das kann im Hotel sein, das kann in einem Einkaufszentrum sein oder in einem Café. Hotspots und offene Zugänge, da sollte man kein Homebanking machen.
Sagt Dirk Bärhenke von der Kölner Polizei. Er ist zu Gast. Unser Thema heute: Datensicherheit. So schützen Sie sich vor Computerkriminalität.
Domradio. Beratung.
2 Stunden haben wir uns nun über Gefahren und mögliche Straftaten im Umfeld von Computern und Internet unterhalten. Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime ist zu Gast heute in der Beratung. Ihr Ziel ist es natürlich, dass Straftaten via Computer oder Internet verhindert werden. Sie sind zuständig für die Prävention. Herr Bärhenke, wie nutze ich, fassen wir mal zusammen, das Internet ja mit einem sicheren Gefühl?
Ja, ganz wichtig, die Passwortsicherheit. Wählen Sie ein gutes Passwort, dann haben Sie die Zugänge geschützt, wählen Sie unterschiedliche Passwörter. Der zweite ganz wichtige Punkt, alle Betriebssysteme und alle Programme, die Sie verwenden, halten Sie die auf einem aktuellen Stand, damit Sie gegen Einbrüche geschützt sind. Also auf tatsächlich allen Geräten, ob das Geräte im Smart Home sind oder ob das insbesondere das Smartphone ist oder der Rechner, den man nutzt. Dazu gehören Antivirenprogramme.
Können wir unsere Sinne schärfen, um frühzeitig mitzukriegen, wenn was faul ist? Also wie kann ich erkennen, da stimmt was nicht?
Eigentlich merken wir bei der Anzeigenaufnahme, dass die Menschen, die betroffen sind, sehr frühzeitig schon etwas gemerkt haben und wo sie sagen, ja, ob das alles so in Ordnung ist. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man vielleicht aufhört zu handeln, wenn das Gefühl jemanden beschleicht. Vielleicht ruft man dann einfach bei der Polizei an, bei uns oder halt auch, wenn es am Online-Banking ist, dann direkt die Bank und sagen, hier, irgendwas läuft hier anders, ist mir unbekannt, ist das in Ordnung? Dass man frühzeitig auf sich selber hört und sich nicht durch die Hektik des Alltags dazu bewegen lässt, voreilig zu handeln.
Wie können wir mögliche Straftaten verhindern?
Dadurch, dass wir Aufpass-Software, Antiviren-Software auf allen Geräten installieren, wo es möglich ist, der technische Schutz und eben durch das eigene Verhalten. Also nicht alles glauben, was einem angeboten wird, Gegenstände, die zu günstig sind, da ist auch oftmals kein Schnäppchen hinter, sondern eher eine Falle.
Man muss nicht unbedingt Computerexperte werden, aber womit sollte sich jeder Computer- oder Smartphone-User aus Ihrer Sicht mal beschäftigt haben?
Mit der Sicherheit der Geräte auf jeden Fall auch vielleicht den ein oder anderen Ticker computerspezifisch lesen. Das wäre auch unter anderem auf der SUSI-Seite, SUSI.Köln, ne? SUSI mit 2 i am Ende und dann Köln, die Stadt mit OE geschrieben. Läuft ein Ticker jeden Tag aktuell und minütlich teilweise sogar mit neuen Ereignissen, sodass man vor Kriminalität gewarnt wird und zum Verhalten informiert wird auch.
Und wenn jemand überhaupt Interesse hat und was wissen möchte, kann der sich einfach bei Ihnen melden und Sie sagen dann ist der nächste Termin oder gibt es auch sowas wie eine persönliche Sicherheitsberatung?
Ja, eine persönliche, also jeden Einzelnen beraten, das würden wir in einer Millionenstadt nicht schaffen. Aber wir versuchen Gruppen in Sammelberatungen eben zu kriegen. Sie können uns in Ihre Firma einladen oder das kann auch ein Verein sein. Und da würden wir hinkommen und beraten. Und auf ganz einfachem Weg rufen Sie bei der Polizei an, sagen Sie, dass Sie zu Cybercrime beraten werden wollen und Sie landen bei mir.
Betrüger und Erpresser lauern heute vielfach im Netz. Datensicherheit ist inzwischen ein sehr wichtiges Thema, nicht nur in großen Unternehmen. Und wie wir uns vor Computerkriminalität schützen können, darüber haben wir heute gesprochen. Dirk Bärhenke vom Kommissariat Cybercrime bei der Kölner Polizei war im Studio. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Und Ihnen danke fürs Zuhören. Ich heiße Dagmar Peters. Machen Sie es gut. Bis die Tage.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.